MENA Watch, der Talk.
Liebe Frau Professor Schröter, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch sehr.
Ich stelle Sie ganz kurz vor, und zwar, Sie sind Ethnologin und vergleichende Kulturwissenschaftlerin, haben 1994 promoviert und sind seit 2008 Professorin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Sie haben dort auch das Forschungszentrum Globaler Islam gegründet. Und Sie waren eine Zeit lang verbunden mit dem Cornelia-Goethe-Zentrum für Geschlechterforschung. Haben wir Ihnen das Gendern zu verdanken?
Nein, das haben Sie mir nicht zu verdanken. Ich verstehe am Gendern durchaus einiges. Ich verstehe diese lange Diskussion, die ich selber mitverfolgt habe, des Mitgemeintseins, die wir heute haben bei den liebe Bürger und Bürgerinnen. Das finde ich immer noch in Ordnung, wenngleich ich mittlerweile ganz stark zum generischen Maskulinum tendiere, weil mir diese Debatte vollkommen auf den Keks geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und insbesondere seitdem wir jetzt nicht mehr nur von einer Repräsentation oder dem Mitgemeintsein von Frauen sprechen, sondern eine unzählige Anzahl von Geschlechtern plötzlich am Horizont erscheint, die jetzt alle auch nochmal sprachlich markiert werden sollen. Da muss ich sagen, spätestens bei diesem Unfug bin ich ausgestiegen.
Okay. Meine Frage richtet sich auch auf Ihre früheren Forschungen. Sie waren als Ethnologin in Indonesien und haben dort real existierendes Matriarchat kennengelernt. Gibt es auch eine Frauenbewegung in der islamischen Welt und gibt es da eine Verbindung?
Ja, also dieses Matriarchat war gar nicht in einem islamischen Kontext, sondern es war ein christlich missioniertes Gebiet, wobei das Christentum sehr oberflächlich nur vorhanden war. Die Leute haben zwar alle Rituale eifrig mitgemacht, aber sie hatten ihre alte Religion noch und das lag ihnen noch deutlich näher. Also das war für mich das Spannende daran, aber diese matriarchalischen Strukturen, also das, was man hier als Matriarchat bezeichnet, nämlich, dass die Verwandtschaft nur über die weibliche Linie läuft, dass die Frauen die Häuser und das Land erben und der Mann auch dann zu der Ehefrau zieht, hält man hier klassisch für ein Matriarchat. Und ich wollte gerne wissen, wie leben denn Frauen in so einem Matriarchat? Und in der Tat ist es jetzt nun keineswegs so, dass die Männer die armen Unterdrückten sind, sondern das sind verwandtschaftliche Strukturen, die den Frauen doch mehr Achtung und mehr Mitbestimmung einbringen als bei patriarchalischen Gruppen. Die Leute, die ich erforscht habe, bei denen ich auch gelebt habe, hatten nämlich tatsächlich andere Strukturen als die Nachbargruppen, die patriarchalisch waren. In den Nachbargruppen war ganz hoher Gewaltlevel gegen Frauen. Sind natürlich ausgezogen, wenn sie geheiratet haben, sind in der Familie des Mannes oft nicht gut angenommen worden. Und das war in der Gruppe, in der ich gelebt habe, völlig anders. Die Frauen waren geachtet. Und beispielsweise hat sich das ausgewirkt, wenn sie Kinder hatten, aber nicht verheiratet waren. Alle Frauen hatten Kinder und waren nicht verheiratet, bis sie irgendwann geheiratet haben. Das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen, weil diese Kinder wie mit allen anderen Kindern in dem Haus waren. Und das lag schlicht und ergreifend daran, dass die Frauen die Herrinnen des Hauses waren und die Kinder automatisch in der Verwandtschaftsgruppe der Frau waren. Und das interessierte gar nicht sonderlich, wer eigentlich der Vater war.
Aber da gab es auch Nachteile, ne?
In der Hinsicht gab es...
Verantwortung, also dass die Verantwortung einem ausschließlich bei den Frauen lag, war das so?
Nein, das stimmt gar nicht. Die Verantwortung war nicht ausschließlich bei den Frauen, sondern eine wichtige Rolle spielen die Brüder der Frauen. Und die haben ja mindestens die gleiche Position wie die Ehemänner, wenn sie denn da sind. Aber manchmal ist es auch so gewesen, dass die Ehemänner überhaupt nie da waren. Die sind irgendwohin migriert, Arbeitsmigration. Ich habe in einem sehr armen ländlichen Bereich gearbeitet. Und da sind viele Männer auch weggegangen, auch junge Frauen sind weggegangen und haben woanders gearbeitet oder sind auf die Uni gegangen oder irgendetwas anderes gemacht. Und Aber das dörfliche Leben hat auch so funktioniert. Ja, das hat einfach über die festen verwandtschaftlichen Strukturen funktioniert. Und es waren immer Großfamilienhäuser und mit einer Stammbelegschaft. Und dann kam immer mal jemand dazu oder ging dann wieder.
Also ich versuche mal jetzt den Bogen zu spannen zu Deutschland und den hier lebenden muslimischen Frauen.
Ach so, ich habe den zweiten Teil der Frage gar nicht beantwortet. Fällt mir ein,
okay.
weil sie auch zur muslimischen Frauenbewegung sprechen.
Genau.
Ja, mit den Muslimen habe ich eigentlich erst was zu tun gehabt, als ich Professorin wurde, okay. Für den Raum, für das insulare Südostasien. Und das insulare Südostasien besteht unter anderem aus Indonesien. Und das ist ja nun mal die größte muslimisch geprägte Nation. Hat zwar christliche Gebiete, aber hat natürlich viel mehr muslimisch geprägte Gebiete. Und dazu gehörte dann auch Malaysia, Südthailand, Südphilippinen etc. Und ja, es gibt eine islamische Frauenbewegung. Die habe ich nämlich in Indonesien gleich kennengelernt. Außerordentlich kämpferische Frauen, die ja wirklich versucht haben, vieles zu bewegen. Und die gibt es in Südostasien sehr viel stärker als in anderen Teilen der muslimischen Welt. Aber mittlerweile finden wir sie eigentlich überall. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen muslimische Feministinnen? Und das ist durchaus ein sehr weiter Begriff. Teilweise sind es Frauen, die wirklich für die gleiche Emanzipation kämpfen wie andere Frauen in der Welt, die nicht Musliminnen sind, nämlich für gleiche Rechte, gegen Gewalt, für Selbstbestimmung etc. Teilweise sind es aber auch Islamistinnen, die sich so bezeichnen. Das ist nämlich gar nicht so einfach auseinanderzuhalten.
Also wie können wir uns erklären, wenn hier junge Frauen aufwachsen in Deutschland, dass die eines Tages sagen, ich nehme jetzt den Schleier und ich bin jetzt also sozusagen, ich ziehe mich zurück aus diesem freien demokratischen Prozess und füge mich dem, was der Islam vorschreibt?
Ja, wenn man so etwas tut, das ist ja ein Einschnitt im Leben, dann muss man irgendetwas davon haben. Ja, der Mensch reagiert ja so, dass er sich nicht für eine schlechtere Wahl entscheidet, sondern für eine bessere Wahl. Und das ist die Frage, was hat man tatsächlich davon? In der Regel sind es Frauen, die Gemeinschaft suchen, die vielleicht durch ihren Ehemann dazu gebracht werden. Das haben wir ganz, ganz häufig, ja. Sind eigentlich säkular aufgewachsen, dann heiraten sie jemanden und der ist aber gläubig und möchte, dass die Frau sich verschleiert. Und dann tun sie das irgendwann, weil sie sich unterordnen, weil das von ihnen erwartet wird und weil sie so viel Widerstandskraft gar nicht haben, dass sie sich da durchsetzen können. Insbesondere nicht, wenn ihnen nachgesagt wird, dass sie vielleicht moralisch dann nicht ganz auf der richtigen Seite sind. Und wenn das noch untermauert wird mit einer religiösen Argumentation, Gott liebt die unterwürfige Frau, die sich anpasst ihrem Mann, die gehorsam ist, steht da sogar im Koran. Eine Frau soll gehorsam sein gegenüber ihrem Mann und sie soll nicht unzüchtig sein und so weiter und so fort. Das kann man ja alles religiös begründen, wenn man möchte. Wenn das noch dazu kommt, Druck durch die Familie oder durch den Ehemann, eine religiöse Argumentation, dann haben diese Frauen oft keine Chancen. Vor allem nicht, wenn sie in unserer Gesellschaft nicht in Gruppen tatsächlich beheimatet sind, die ein Gegengewicht darstellen können. Und das scheint dann oft der Fall zu sein.
Sie haben auch mal einen Film gemacht über muslimische Jugendliche, die in einem Jugendhaus offen über ihr Bild von der deutschen Frau gesprochen haben. Und das war also, die Frau ist freiwillig, ehrlos, unrein, leicht verführbar. Aber das Interessante war, das war ja ein Forschungsprojekt, dass sie hinterher nicht dafür kritisiert wurden, das, was die Jugendlichen da sagen, sondern dafür, dass sie diesen Film zeigen.
Ja, also ein Film ist übertrieben. Ich habe gefilmt. Aber das ist jetzt kein geschnittener Film gewesen. Und ich mich hat das selber überrascht. Das war in einem Jugendzentrum, das einen sehr, sehr aufgeklärten, emanzipativen und engagierten türkischstämmigen Sozialarbeiter hatte. Mit dem war ich befreundet und der hat mir dann sozusagen die Möglichkeit gegeben, mit den Jugendlichen zu sprechen. Und nach dem ersten Gespräch habe ich gesagt, wärt ihr denn einverstanden, wenn ich mit einer Kamerafrau komme und wir würden das quasi filmisch aufnehmen? Waren die alle einverstanden? Und dann war ich aber doch etwas schockiert, muss ich sagen, was da geantwortet wurde. Auch den eigenen Mädels gegenüber, also schrecklich eigentlich, ja. Patriarchalisch bis zum Abwinken. Und ich habe das dann mal auf einer Konferenz ausschnittsweise gezeigt und da war die Reaktion wirklich unglaublich. Da bin ich sozusagen sofort ultimativ als antimuslimische Rassistin bezeichnet worden, weil ich das gezeigt habe. Und da habe ich erst mal gemerkt, dass es Teile der Wirklichkeit gibt, die ich als Wissenschaftlerin unter der Decke halten soll. Ja, und das hat etwas damit zu tun, ob ich Anerkennung bekomme als Wissenschaftlerin oder ob ich sie nicht bekomme. Und das war sozusagen der Startschuss für eine Entdeckungsreise in das, was alles nicht gesagt werden darf. Und da war ich ja nun nicht die Erste. Ja, also es gibt ja, ich bin mit Necla Kelek befreundet und sie war meiner Meinung nach das erste Opfer dieses, ich sage jetzt mal, Wokismus, ja, die Selbstbezeichnung aus den USA habe ich übernommen, weil sie mir passend erscheint, unter dem Ansinnen für Gerechtigkeit und gegen Rassismus einzutreten, macht man eigentlich genau das Gegenteil. Ja, und Necla Kelek hat das, da war der Begriff des Wokismus noch gar nicht populär, die hat das schon erfahren, als sie ein Buch geschrieben hat über Importbräute aus der Türkei, das heißt über Frauen, die gezielt nach Deutschland geholt werden, damit sie hier verheiratet werden mit Männern, von denen sie vollständig abhängig sind, ja, und hat auch das Schicksal dieser Frauen beschrieben. Ich fand das damals sehr bedrückend, sehr anrührend auch, was sie geschrieben hat. Und dafür hat sie den ultimativen Shitstorm erlebt, den man sich vorstellen kann. Nahezu die gesamte Migrationsforschung hat sich zusammengetan und einen Brief, quasi in offenen Brief in der Zeit veröffentlicht, wo sie ja komplett ins Abseits gestellt worden ist. Und damit war ihre Karriere auch beendet. Ja. Ich fand das damals außerordentlich schockierend, als ich das mitbekommen habe. Und das ist die Situation, die wir immer noch haben. Also dieses System, alle Probleme, alle Schattenseiten unserer Migrationspolitik, auch von migrantischen Communities, die islamistisch sind, patriarchalisch sind, antisemitisch, rechtsradikal, alles wird ja bei uns unter die Decke geschoben. Und wer das herausholt, muss sofort damit rechnen, stigmatisiert zu werden. Und das ist völlig egal, ob das jetzt eine bio-deutsche Nicht-Muslimin ist wie ich oder ob das eine Frau mit Migrationshintergrund und aus dem muslimischen Kontext ist wie Necla Kelek. Es ist völlig egal. Man möchte einfach einen Teil der Wirklichkeit ausblenden, weil er nicht ins eigene Programm passt.
Das führt mich zu der Frage, also Sie sind ja irgendwann als Kind oder Jugendliche, fanden Sie ja diese Märchenwelt zu Scheherazade und so weiter ganz anrührend und wunderbar. Und war vielleicht auch der Impuls, Islamwissenschaften zu studieren, ist jetzt die Frage. Und die andere ist, inzwischen schreiben Sie Bücher, die den Islam kritisieren. Also vorsichtig ausgedrückt, das sind ja mehrere verschiedene Bücher über verschiedene Bereiche. Insofern kann man das nicht alles über einen Kamm scheren. Aber ist das so eine Art, ich war mal verliebt und jetzt ist das so eine Art Gegenreaktion?
Ach nein, das will ich gar nicht sagen. Also vielleicht zum Ersten, ich bin keine Islamwissenschaftlerin, ich bin Ethnologin. Ich bin keine Expertin für alte Texte. Okay. Ja, und das interessiert mich auch nur sekundär. Mich interessiert ausschließlich, was Menschen mit Texten machen. Ja, also sobald es in eine soziale Handlung übersetzt wird, dann bin ich da und dann schaue ich natürlich, wo kommt es her. Aber mich interessiert es nicht, wie viel tausend Interpretationen gibt es jetzt. Sondern ich bin eigentlich am Menschen interessiert. Das war ich schon immer. Und mich interessiert tatsächlich auch das rituelle Leben von Muslimen. Ich habe während meiner Forschungen in Deutschland, habe ja langjährig auch über Moscheegemeinden geforscht und habe mit den Muslimen gebetet. Ich habe mich in der Moschee verschleiert und und fand diese Gebete ganz wunderbar, muss ich auch sagen, finde die immer noch wunderbar. Ich habe überhaupt nichts gegen religiöses Ritual. Das, was meine Kritik hervorruft, ist, wenn religiöse Normen plötzlich weltliche Normen werden. Ja, also was in der Moschee passiert, das ist die Sache der Gläubigen. Aber im wirklichen Leben habe ich definitiv etwas dagegen, und das bezieht sich nicht nur auf den Islam, sondern das wäre auch bei allen anderen Religionen so, wenn man die Normen einer vergangenen Zeit, in der es weder Frauenrechte noch Menschenrechte noch individuelle Rechte gegeben hat, wenn man die in die jetzige Zeit transportiert und Menschen zwingt, danach zu leben, das halte ich für grobe Menschenrechtsverletzung. Und das ist tatsächlich das, worum es mir geht. Mir geht es überhaupt nicht darum, den Islam als Religion abzuqualifizieren, als Glaubenssystem, als spirituelles System oder als rituelles System, sondern mir geht es um das Normative.
Und haben Sie einen Überblick, seit wann sich diese Situation des Islam in Deutschland so mit Dschihadisten, Salafisten immer weiter ausgebreitet hat? Weil, soweit ich weiß, in meiner Kindheit war das überhaupt kein Thema. Wir hatten zwar Gastarbeiter, aber das war so eine Gruppe, die so am Rande lief. Also wir hatten da keine Berührung. Und heute sind die sehr präsent, also die Gläubigen jetzt.
Ja gut, das sind zwei Dinge. Natürlich auf der einen Seite kommen bei uns alle Entwicklungen irgendwann an, die es auch in der islamisch geprägten Welt gibt. Und da muss man ganz klar sagen, seit dem Ende der 1980er Jahre gibt es ein Revival des islamischen Fundamentalismus, der in den meisten Fällen sich ganz schnell auch als politischer Islam ausgedrückt hat. Das heißt, die Trennung zwischen Religion und Politik und Gesellschaft ist weggefallen. Und wenn man sich genau anschaut, wo ist das eigentlich passiert? Unter anderem im Iran. Ja. Im Iran, als der Schah gestürzt wurde durch eine breite Bewegung und dann Ayatollah Khomeini aus Paris, aus seinem Exil kam und diese Revolution gehijackt hat und einen islamischen Staat gegründet hat, mit islamischen Normen. Und da konnten wir genau sehen, was sind denn diese islamischen Normen, die gesamte Gleichberechtigung, die es im Iran ja gegeben hat, null und nichtig gemacht haben, sofort. Ja. Das sieht man zum Beispiel daran, was er mit dem Heiratsrecht gemacht hat. Ja. Das war aber 18 Jahren unter der Herrschaft des Schahs. Und ich will diese Herrschaft des Schahs überhaupt nicht glorifizieren. Es war ein blutiger Diktator, ganz klar. Aber für die Frauen hatte sich in der Zeit doch deutlich etwas zum Positiven verändert. Also 18 Jahre das Heiratsalter, das minimale Heiratsalter für Frauen, für Mädchen und Frauen. Und dann hat Khomeini das auf 9 Jahre heruntergesetzt. 9 Jahre, ja, warum? Weil er gesagt hat, Mohammed hat auch mal eine 9-Jährige geheiratet, und was Mohammed gemacht hat, ist das Vorbild für alle Gläubigen. Und da sehen wir einfach den schädlichen Einfluss von einem normativen politischen Islam. Und da diese Revolution so eine Signalwirkung hatte, auch in der sunnitischen Welt, hat sich eben dieser Fundamentalismus dann auch weiter verbreitet und ist irgendwann auch natürlich nach Europa und nach Deutschland gekommen. Und deshalb haben wir diese Fundamentalisierung eben auch. Und das, was Sie gesagt haben, ist ja richtig. Ganz am Anfang hat da kein Mensch von geredet, und das gab es auch nicht. Das Zweite ist allerdings, wir hatten früher auch weniger Muslime. Und das heißt, wir hatten auch in dem Sinne keine ausgeprägten Parallel- oder Gegengesellschaften. Das haben wir aber mittlerweile. Mittlerweile haben wir völlig segregierte Communities. Da guckt überhaupt keiner mehr rein, was da passiert. Und die stehen nun ganz stark unter dem Einfluss auch von Predigern, von ausländischen Medien oder auch ausländischen Politikern wie Herrn Erdogan. Ja? Also der größte Islamverband in Deutschland ist die DITIB, und das ist sozusagen die fünfte Kolonne des türkischen Präsidenten.
Da komme ich nachher noch zurück. Ich wollte nur noch eine Frage stellen zur Zusammenarbeit, da Sie ja nun doch viel über Islam und mit Muslimen arbeiten. Welche Gruppen gibt es, mit denen Sie kooperieren können? Also wir haben in vielen Bereichen, ich habe auch mal im interreligiösen Dialog eine Zeit lang verbracht und es war ungeheuer schwer, Muslime zu finden, die wirklich bereit sind zur Kooperation.
Absolut, ja. Also letztendlich, wenn ich das mal so klassifizieren kann, ja, wir haben also auf der, ich sage mal, islamistisch-rechtsradikalen Seite, da haben wir natürlich sehr viel ausgeprägte Organisationen. Das fängt bei kleineren Gruppierungen an, die aber so zellenmäßig zusammenstehen. Das sind die Salafisten, ja, das sind die Leute, die in der Nachfolge von Hizb ut-Tahrir stehen, islamische Netzwerke, die dem Iran eher zugeordnet sind und so weiter. Aber wir haben eben auch die großen Verbände, die fast ausnahmslos vom Ausland in irgendeiner Weise gesteuert werden. Sei es, dass die Lehrmaterialien bekommen, Prediger beziehen oder auch finanziert werden. Und da sind eben die türkeistämmigen Gruppierungen die allerstärksten, die unter dem direkten Einfluss des Religionsministeriums des Türkischen stehen. Und das kommt eben auch alles hier an. Da haben wir die politischen Predigten freitags. Darüber macht Herr Erdogan hier in Deutschland Politik. Mhm. Also das ist ganz klar. Wenn wir jetzt weitergehen, eher in den liberalen Bereich hinein oder in den differenzierten Bereich hinein, es gibt viele Muslime, die sehr gläubig sind, aber vielleicht auch mal in die Moschee gehen, aber sich keiner Gemeinde anschließen möchten. Sie sind eher individualistisch oder leben das in der Familie. Und diese individuelle Religionspraxis, die haben wir doch bei sehr, sehr vielen. Und das geht bis hin zu stark säkularen Muslimen, die vielleicht mal beten und vielleicht mal im Ramadan einmal in die Moschee gehen oder auch mal fasten oder nicht fasten. Aber das sind, wenn man diese mit diesen Leuten spricht, dann haben die natürlich kein Interesse, sich einer religiösen Gruppierung anzuschließen. Das liegt denen vollkommen fern. Ja. Die sagen, ich bin alles andere, aber nicht an erster Stelle Muslim. Ich bin vielleicht Mutter, ich bin Sportler, ich bin Gewerkschaftlerin, aber Muslim, das ist wirklich meine Privatsache und da muss ich mich nicht organisieren. Ich würde sagen, das ist die Mehrheit aller Muslime, die wir hier in Deutschland haben. Und dann haben wir ein ganz kleines Häuflein an Muslime, die sich liberal organisieren. Aber die sind verschwindend gering. Und das ist die große Frustration für die Politik, die immer sagen, wir würden ja gerne mit den Liberalen zusammenarbeiten und nicht mit der DTIP, aber die sollen sich mal organisieren. Und der Punkt ist aber der, die große Mehrheit der eher liberal gesinnten Muslime organisiert sich nicht religiös. Ich meine, auch in anderen Religionsgemeinschaften organisieren sich die Liberalen nicht in einer religiösen Gruppe. Das schließt sich irgendwie schon per Definition oft aus. Und das ist bei den Muslimen definitiv so. Der Islam ist ja ohnehin eine Religion, die man auch sehr individuell praktizieren kann. Man braucht also nicht unbedingt die Gemeinschaft. Und diejenigen, die das eben doch tun, wie jetzt hier Serhan Atış in Berlin, in der eben Rushd-Goethe-Moschee, das sind sehr, sehr kleine Gruppierungen, die es wahnsinnig schwer haben, weil sie unter dem extremen Druck der Islamisten stehen und auch extrem gefährdet sind. Ja. Also Serhan Atış, seit 15 Jahren kann sie sich nur noch mit einem Cordon von Polizisten durch die Welt bewegen. Und das ist so abschreckend für alle anderen, dass sie von vornherein Abstand nehmen natürlich von so etwas.
Also mein Eindruck ist, wenn es darum geht, Islamkonferenzen oder andere Gruppen jetzt an der Regierung oder in der Stadt zu organisieren, wird nicht auf diese Situation zurückgegriffen, weil manchmal gab es ja einzelne liberale Muslime, die da beteiligt wurden. Und erstens werden die von, wie Sie sagen, von den Islamisten zur Seite gedrängt, von den Dachverbänden. Aber eben auch von der deutschen Regierung oder Stadtverwaltung ja. und von den Leuten, die in diesem Gremium sitzen. Und da frage ich mich manchmal, wieso?
Ja, man hat sozusagen die Kirchenbrille auf und sagt, ja. der ist der größte Tanker und den wollen wir im Hafen haben. Und das muss man einfach verstehen, ja. Und ich sehe da so ein ganz großes Beharrungsvermögen, das nicht verstehen zu wollen und zu glauben, wenn wir jetzt Signale senden, dann werden sich die Liberalen in einer liberalen Großorganisation zusammenfinden. Das wird nicht passieren, ja. Das heißt, man muss die Islampolitik anders organisieren. Entweder macht man sie gar nicht. Also das ist nur eine Frage, warum brauchen wir eigentlich Islampolitik, ja? Wir brauchen eine gute Politik, aber nicht unbedingt eine Islampolitik. Aber wenn man sie schon hat, dann müsste man im Prinzip zurückgehen zu den Anfängen der Deutschen Islamkonferenz, wo ja wirklich sehr viele liberale Einzelpersonen waren und es waren Vertreter von islamischen Verbänden. Das war vielleicht noch eine Situation, die man handeln konnte, wenn man nicht die Verbandsvertreter automatisch als Repräsentanten von Tausenden gehypt hätte, hat man aber gemacht, ja, sondern wenn man einfach gesagt hätte, wir haben hier vielleicht 20 Muslime, die sind unterschiedlich positioniert und jetzt sollen die mal, ja, irgendwas entwickeln, erarbeiten. Grundsätzlich ist natürlich das Problem mit den Verbandsvertretern, ob man überhaupt mit ihnen zusammenarbeiten will. Möchte man wirklich mit jemandem arbeiten, der nichts anderes ist als die Auslandsdependance einer ausländischen Regierung, die auch noch diktatorisch ist, die auch noch islamistisch ist und die auch noch antisemitisch ist. Und das haben wir ja in der letzten Zeit nun wirklich zur Genüge gesehen, wie sich die Islamverbände unisono gescheut haben, ein klares Wort zu Hamas zu finden. Das ist ihnen nicht über die Lippen gekommen. Und das ist auch klar, warum das so ist, weil nämlich diejenigen, die sie eigentlich lenken und leiten, die Hamas für eine Befreiungsbewegung halten und eher seit Jahr und Tag im Prinzip Schützenhilfe oder militärische Hilfe oder irgendwas anderes geben. Und deshalb können hier unsere Islamverbandsvertreter sich nicht anders äußern. Oder ich vermute auch, dass in den Communities, in den Gemeinden, der Antisemitismus auch weit verbreitet ist. Also auch da gibt es noch mal mehr Gründe, das nicht zu tun. Aber dann ist eben die Frage, und das muss sich die Politik tatsächlich stellen, möchte man mit solchen Leuten denn zusammenarbeiten? Warum eigentlich? Ja? Wir arbeiten ja auch nicht mit Rechtsextremen zusammen.
Das ist im Prinzip die spannendste Frage überhaupt, ja. wie das kommt. Denn nicht nur Sie weisen auf dieses Phänomen hin, sondern viele andere, die eben auch mit Integration zu ja. tun haben. Und Sie sind ja selbst in verschiedenen relevanten Instituten wie dem Deutschen Orient-Institut oder in der Deutschen Nationalstiftung oder Sie sind in hessischen Integrationsgruppen organisiert. Es gibt eigentlich kaum jemand, der besser für die Frage qualifiziert ist, sie zu beantworten, wann das mit der Integrationsfähigkeit in Deutschland eigentlich ein Ende findet. Denn wir haben ja jetzt, Sie haben das selbst gesagt, in den 80ern begann es mit der politischen Entwicklung des Islam. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir uns fürchten, wenn Demonstrationen stattfinden, ob die einigermaßen friedlich abgehen. Also das würde die Leute, die jetzt friedlich demonstrieren wollen, tatsächlich beleidigen. Aber leider müssen die einsehen, dass es diese Übergriffe gab.
Ja.
Und dann wäre die Frage, ja, spielt Geld eine Rolle bei der Integration? Würde mehr Geld bessere Integration erschaffen?
Nein, absolut nicht. Also ich meine, es fließt ja Geld. Ja, es fließt unheimlich viel Geld in alle möglichen Programme hinein. Seien das NGOs, die sich das irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, seien das halbstaatliche oder staatliche Projekte, die gefördert werden, oder direkte Zuwendungen auch an Verbände, die gab es ja auch für Jugendarbeit, für Professionalisierung, für Sozialarbeit und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach bringt das nichts, ja. Und es ist auch die Frage, warum sollte es überhaupt was bringen, ja. Ich halte es für einen großen Fehler, dass wir nicht sagen, wir sind eine klare Einwanderungsgesellschaft, hier gibt es klare Regeln. Mhm. Wer hier leben möchte, sollte wissen, wie das hier zugeht. Und da gibt es an bestimmten Punkten keine Abstriche. Das würde ich mir wünschen, das macht die Politik aber seit Jahr und Tag nicht, ja. Oder es wird mal jetzt gesagt, das CDU hat ja jetzt einiges auch im Bereich Antisemitismus, zum Teil auch die SPD, verlautbaren lassen. Aber dann frage ich mich, dann muss es ja auch mal durchsetzen, ja. Dann muss man eben klare Kante zeigen. Also in Berlin haben wir jetzt ja gerade gesehen, ja, allein die Förderung, die finanzielle Förderung von Projekten mit Steuergeldern, dass man es nicht hinkriegt, tatsächlich zu sagen, Antisemiten kriegen keinen Staatsknete. Das kann doch nicht wahr sein, ja. Also da vermisse ich tatsächlich ein bisschen mehr Beherztheit. Da knickt man ständig ein vor Akteuren ohne Not, ja. Würde doch gar nichts passieren. Also wenn jetzt Künstler oder auch NGOs sagen, oh, dann sind wir aber vielleicht nicht im Boot und da schreiben wir jetzt Petitionen, dann lass sie doch Petitionen schreiben. Ja und?
Genau. Also ich wundere mich darüber genauso wie Sie und würde jetzt noch eine Frage obendrauf setzen. Es wird tatsächlich von der Linkspartei gefordert, dass wir Gaza-Flüchtlinge aufnehmen. Also das ist eine interessante Konstellation mit den bereits hier existierenden, sagen wir mal, Demokratiefeinden. Dann kommen welche dazu, die nun erklärtermaßen sogar bereit sind, ihr Leben dafür zu geben.
Ja, ich habe genau, als ich das gehört habe, ich habe einen Artikel dazu geschrieben sogar und habe gesagt, selbstverständlich ist es eine humanitäre Katastrophe in Gaza und selbstverständlich muss man den Menschen helfen. Aber wir wissen auch, dass nach einer Umfrage aus dem Ende des letzten Jahres 57% der Menschen in Gaza den Anschlag, das Massaker der Hamas gutheißen. Ja. Und wir wissen von anderen Befragungen, dass darüber hinaus auch die Ablehnung Israels groß ist. Ja. Und wenn ich mir anschaue, in welcher Weise palästinensische Organisationen bis hin zum UN-Hilfswerk UNRWA antisemitische Propaganda schon von Kindesbeinen an bekommen, ja, in den Schulbüchern, in einer Konditionierung auf das Märtyrertum. Das heißt, dass man Kindern schon sagt, das könnte eine Karriereoption für dich sein, dich in die Luft zu sprengen. Wenn du Juden, dabei Juden tötest, dann kommst du in den Himmel und deine Familie kriegt Geld und ehrt dich, das lebt, ihr Lebtag lang. Dass alleine diese Propaganda läuft, das muss einem doch zu bedenken geben. Das heißt ja nicht, dass jeder Palästinenser automatisch Hamas-Anhänger ist, aber es sind sicherlich etliche. Das lässt sich ja nun gar nicht verhindern. Und was würde das jetzt bedeuten, wenn wir Palästinenser nach Deutschland holen würden, aus humanitären Gründen? Was würde das denn für die jüdischen Menschen hier in Deutschland bedeuten, die ohnehin schon extrem an den Rand gedrängt werden, ja, die bedroht werden, die sich nicht mehr trauen, sich zu erkennen zu geben, die bei Fußballspielen von Maccabi, das haben wir seit Jahr und Tag, beleidigt und bedroht werden. Also ich meine, wir haben hier eine Situation, die wir nicht noch weiter eskalieren lassen können. Wir müssen alles verhindern, dass sich das die Sicherheitssituation für Juden hier in Deutschland verschlechtert. Und das muss das oberste Primat sein. Das heißt aber nicht, dass man die Palästinenser jetzt nur ihrem Schicksal überlässt, sondern man kann durchaus auf arabische Regierungen einwirken, dass sie Hilfsleistungen endlich mal zum Laufen bringen. Ja, wir sind ja umgeben von arabischen Ländern, in denen Glaubensbrüder sind, in denen ja immer eine Solidaritätsrhetorik stattfindet und ja, wo man sich ja eifert tatsächlich, wie wichtig einem das Schicksal ist und da könnte man diese Leute tatsächlich mal auch beim Wort nehmen. Man kann das ja von mir aus auch finanziell unterstützen. Das wären doch praktizierbare Maßnahmen, um Menschen zu helfen, die jetzt verletzt sind oder die dringend außer Landes in die Sicherheit gebracht werden müssten. Und von daher wundere ich mich, dass die Linke da ganz offensichtlich so blauäugig ist. Auf der anderen Seite wundert es mich nicht, wenn ich mir überlege, dass linken Politiker auch in palästinensischen Organisationen Funktionäre sind, wie in der Gruppe Palästina spricht, die den Anschlag der Hamas großartig gefeiert haben als Widerstandsaktion oder die beispielsweise bei dieser antisemitischen Aktion an der Universität der Künste, wo man jüdischen Studenten den Zutritt zum Hörsaal verweigert hat, tatsächlich sagen, ich zitiere jetzt mal einen von den linken Politikern von Palästina spricht, der gesagt hat, er wundert sich, dass die Studenten so soft zu den Zios umgegangen sind und sie nicht gleich geklatscht haben, linken Politiker in Berlin. Ja. Und also von daher scheint es mir nicht nur Blauäugigkeit zu sein, sondern es scheint mir auch ein Kalkül dahinter zu stecken.
Ich hoffe, dass das, was die Linken an dieser Stelle sich leisten, auch dazu führt, dass die Partei wirklich nicht mehr lange existieren wird, weil jetzt sowieso die Spaltung stattgefunden hat. Ich glaube, es sind auch viele dieser ideologischen Dinge, die diese Partei an den Abgrund führen, so langsam aber sicher. Aber was mir wirklich auffällt, ist, ich erlaube mir mal einen Kommentar, dass die etablierten Parteien sich nicht dessen bewusst sind, dass ihre Asylpolitik eine der markantesten Wegbereiter für die AfD ist. Also wenn sie heute aufjaulen, weil sie die AfD so schrecklich finden, dann hätten sie einfach mal eine andere Asylpolitik machen sollen. Und meine Frage, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber angekündigt wurden ja großflächige Abschiebungen. Hat das jetzt wirklich begonnen oder ist
nicht? Natürlich nicht. Das hat gar nichts begonnen.
Befürchtet.
Es ist lächerlich, was da passiert. Und jetzt scheuen ja schon wieder alle das klare Handeln, weil sie jetzt Angst haben, da könnte ja irgendjemand sagen, das sei vielleicht Remigration. Ist nicht, dass sie sich da jetzt plötzlich selbst ein Bein gestellt haben. Aber ja, ich stimme Ihnen absolut zu. Die Migrationspolitik ist das A und O im Moment, das der AfD Stimmen zukommen lässt. Und wenn wir uns mal anschauen, bei der letzten Bundestagswahl hatte die AfD 10%. Die Ampelregierung hat das jetzt in kürzester Zeit so weit gebracht, dass sie sich verdoppelt haben, mehr als verdoppelt. Ja, also ein Schuft, der Böses dabei denkt. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich Millionen Menschen über Nacht von einem Nazi-Bacillus infiziert worden sind, sondern das ist ganz klar darauf zurückzuführen, auf politisches Versagen. Und das, was die Bevölkerung am meisten möchte, ist, dass die Migrationspolitik endlich mal in geregelte Bahnen kommt und dass sie nicht weiterhin so wildwüchsig mit all diesen katastrophalen Konsequenzen weitergeht. Ja. Und da sind wir auch in Deutschland, muss ich ehrlich sagen, in Europa ein absoluter Sonderfall. Die meisten Menschen, die zuwandern wollen nach Deutschland, warum wohl? Ja. Und in anderen Ländern schüttelt man den Kopf über uns, aber man schafft es ganz offensichtlich nicht, hier eine vernünftige Einwanderungspolitik zu gestalten und zu sagen, wir haben hier klare Kriterien, wer kommen kann, wer nicht kommen kann. Wir haben hier humanitäre Aspekte, wir haben wirtschaftliche Aspekte. Wir wissen auch, was wir leisten können, was wir nicht leisten können. Wir wissen auch, dass wir keine Extremisten, egal von welcher Richtung, haben wollen. Das könnte man ja alles festlegen. Ja? Und dann könnte man danach handeln. Und im Nu hätten wir das Problem, dass Menschen zur AfD gehen oder da ihre Stimmen geben, hätten wir nicht mehr. Ja, weil ich glaube, wir wissen ja alle, wenn wir Wählerwanderungen uns anschauen, wo die Wähler für die AfD herkommen. Also beim letzten Hessen-Wahlkampf kamen sie hauptsächlich von der SPD.
Ja. Ja. Also interessanterweise hier in Berlin versucht ja die jetzt CDU-Regierung, da einiges in den Griff zu bekommen. Aber wie Sie schon sagten, dieses Antidiskriminierungsgesetz, das der Cialo, sich der Senator für Kultur, vorgenommen hat, was ja schon seit mehreren Jahren im Schrank lag, aber jetzt wollte er es endlich umsetzen, ist gescheitert an der Antisemitismusklausel, weil die internationale Definition für Antisemitismus nicht anerkennen wollten. Da waren ihnen irgendwelche Dinge zu
ja, das ist völlig klar.
Abwegig.
Ja, aber das weiß man ja. Man weiß ja, wer diejenigen sind, die seit Jahr und Tag gegen diese Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance vorgehen. Warum? Weil sie gerne Israel als Kolonialstaat, Apartheidstaat etc. Abqualifizieren wollen und das nun ganz klar und ich meine mit großer Berechtigung in dieser Definition als Antisemitismus gekennzeichnet wird. Die Dämonisierung eines Staates, der doppelte Standard und die Delegitimierung. Und das sind alles Dinge, die hier unsere doch tendenziell antisemitische Kulturszene, das geht ja bis in die Wissenschaft weit hinein, plötzlich gegen sich gerichtet fühlt. Und da machen sie entsprechend einen Aufstand. Das weiß man doch aber. Und das muss man auch mal aushalten. Es ist doch nicht so, dass man Maßnahmen macht und diejenigen, die davon vielleicht betroffen wären, die würden jetzt sagen, okay, da sind wir jetzt einverstanden, die sind gut organisiert. Ich meine, die haben hier auch gerade in Berlin ja ein ganz, ganz großes Netzwerk, das immer kräftig mit Steuergeldern finanziert worden ist. Und es ist doch klar, dass sich diese Leute, die gut organisiert sind, jetzt dagegen zur Wehr setzen, dass sie vielleicht weniger Gelder bekommen, weil sie dieser Antisemitismus-Definition nicht zustimmen können und nicht zustimmen wollen. Aber wenn der Senator das tatsächlich ernst meint, dann muss er das auch durchstehen. Ja? Und es ist auch gar kein Drama, etwas durchzustehen, wenn man eine politische Agenda hat und die man für richtig und gut hält. Und ich würde sagen, die richtig und gut ist. Dann muss man doch sehen, dass die umgesetzt wird. Man hat immer Leute, die nicht einverstanden sind.
Also sie können davon ein Lied singen. Also sie sind ja schon häufiger.
Kannst du nicht allen Leuten recht machen. Das funktioniert ja auch nicht.
Genau, also ich denke, er war neu im Amt und hat sich da etwas vorgenommen. Ist jetzt mit Gegenwind konfrontiert worden. Er hat es auch noch nicht zurückgenommen. Er hat sie nur überarbeiten wollen. Und wir können ihn nur darin unterstützen, dass er es wirklich weiterführt. Wir haben ja in Berlin noch eine andere Sache. Wir haben ja den Görlitzer Park. Ein absolut klares kriminelles Milieu, das sich da festgesetzt hat. Und der Aufstand der Anwohner, ich weiß nicht wirklich, wie groß der ist. Also da scheint auch, da sind die Lauten vorn und die eigentlich froh wären, wenn sie diesen Park dann friedlich nutzen könnten. Die sagen nichts. Und jetzt sieht es so aus, als würde der Bürgermeister gegen den Willen der Bevölkerung etwas durchsetzen, was ja nicht sein kann, wenn man...
Ja, aber das ist das Problem. Wir haben immer sehr lautstarke Akteure, die auch wieder organisiert sind, die auch wissen, wie Kampagnen gemacht werden. Und wir haben dann, ob das in Nachbarschaften ist oder ob das an Universitäten ist, ob das in anderen Institutionen ist, diejenigen, die da staunend davor stehen und sich nicht auf dem Parkett bewegen können, weil sie es einfach nicht gewohnt sind und die auch Angst haben, wenn sie sich dazu äußern, dass sie sofort als wahlweise Rassist oder Islamophob oder ausländerfeindlich und immer als rechts, im Sinne von rechtsradikal, abgewatscht werden. Das ist ja das Übliche. Ja? Diese Akteure, die geizen ja nicht mit Beschimpfungen und man kriegt immer das Maximum dann an Denunziationen ab und immer wird man ohne Not und ohne, dass das der Fall ist, natürlich als rechtsradikal abgewatscht. Und das schreckt viele Menschen ab, ja, das ist ja auch klar. Wie könnte es denn anders sein? Es ist ja auch genauso gemeint, das sind Einschüchterungsversuche. Es geht nur um Einschüchterung, ja. Und dann haben wir die Situation, dass sehr kleine Gruppen die Deutungshoheit bekommen. Und deshalb bin ich dafür, dass auch die Politik sich da ganz klar widerständig zeigt und beharrlich zeigt und sagt, wir haben ein gutes Programm, wir haben auch Recht mit dem, was wir tun. Wir handeln so, wie das unser Auftrag ist, nämlich im Sinne der Bürger. Ja, und ein Park, der nicht mehr von allen Menschen genutzt werden kann, ist ein Missstand. Und deshalb muss man diesen Missstand beseitigen, muss sehen, dass dieser Park tatsächlich nicht zu einem Sicherheitsrisiko wird für die Menschen, die ihn nutzen wollen.
Die Frage ist ja, ob wir an dieser Stelle erkennen, dass Demokratie eben verteidigt werden muss. Also das heißt, ja. Wenn wir zum Beispiel sehen, die Pro-Irgendwas-Demos, da dürfen kein, außer denn bei den Pro-Israelischen, dürfen keine jüdischen und israelischen Symbole gezeigt werden. Das ist eine Auflage der Polizei. Also es gab wohl vor kurzem vor dem Roten Rathaus eine Demonstration gegen rechts. Und dann haben sich auch Leute mit einer Israel-Fahne hingestellt und die wurden aufgefordert, diese Fahne wieder zu entfernen. Das wäre Provokation. Also wir sind inzwischen in einem Zustand, wo tatsächlich die Polizei, weiß ich nicht, ob die das immer im Rahmen ihrer Aufträge macht oder ob es einzelne Leiter so einer Gruppe sind, die sagen, also das ist uns jetzt hier zu gefährlich. Aber wir haben das häufiger erlebt, dass jüdische oder israelische Symbole aus solchen Demonstrationen rausgeholt wurden und nicht angeblich nicht geschützt werden konnten. Also da sehe ich auch eine Gefahr.
Also das ist ja ein Eingeständnis des vollkommenen Versagens. Ja? Also wenn man sagt, man kann jüdische Symbole nicht mehr schützen, dann hat man sozusagen aufgegeben. Und dann ist aber dringend, dringend angesagt. Ja? Dann muss man schauen, dass man tatsächlich auch seine Aufgabe wieder ausüben kann. Und die Polizei ist dafür da, Sicherheit zu garantieren, schlicht und ergreifend, für nichts anderes. Und wenn sie das nicht kann, muss sie in die Lage versetzt werden.
Ja, und die Demonstrationen müssen verboten werden, wenn sie das nicht ertragen.
Das sehe ich auch so. Also wenn die Sicherheit für jüdische Menschen in Deutschland auf einer Demonstration nicht gewährleistet werden kann, kann die Demonstration nicht stattfinden. Ich meine, was gibt's denn da eigentlich zu deuteln dran?
Ja, weil die Menschen, die diese Demonstration durchführen wollen, auf ihre Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit pochen. Und ich glaube einfach, es braucht noch viel mehr Kooperation innerhalb dieser ausführenden Gruppen, also sowohl Staatsanwaltschaft, Polizei, Gerichte und so weiter, dass die erkennen, was überhaupt Antisemitismus ist,
ja,
und welche Maßnahmen und Schrauben man da drehen muss, um nicht nur immer hohle Worte hören zu lassen, sondern wirklich mal aktiv zu werden, um Dinge durchzusetzen. Ne?
Also da ist viel Aufklärungsarbeit zu tun,
ja,
meiner Meinung nach. Also wir haben uns so angewöhnt, so eine rituelle Erinnerungskultur, alles in der Vergangenheit, oder es sind die Rechtsextremen und damit haben wir alles nichts zu tun, ja. Und das stimmt nicht. Wenn Sie sagen, die Demokratie muss verteidigt werden, das gehört zur Demokratie. Ja, also ich meine, wenn Juden nicht mehr sicher sind in Deutschland, dann haben wir ein Demokratieproblem. Und das muss dringend behoben werden. Und da kann niemand darauf pochen zu sagen, aber meine Meinungsäußerung, die ist jetzt wichtig. Und wenn dann eben Juden auf dieser Versammlung nicht mehr sicher sind, sollen sie eben zu Hause bleiben. Da muss ich sagen, das geht nicht.
Mhm. Ja? Da also ein bisschen beruhigt haben mich die Demonstrationen gegen rechts. Ja, weil das also schon mal zeigt, da ist etwas, da ist wirklich Widerstand. Die andere Sache pro Israel ist relativ gering, die Unterstützung. Die meisten reden sich damit heraus, dass sie sagen, wir wissen ja nicht so viel, wir können das jetzt nicht so richtig einschätzen.
Ja, aber dann, das kann ich jetzt wirklich auch nicht glauben, ja.
Das. Genau. Und was mich wundert, ist ja auch, Sie haben vorhin auch angesprochen, die Professoren an den Universitäten. Das ist ja nicht nur einer, das sind ja wirklich viele. Und Studenten sowieso. Wir hören immer wieder das Statement Bildung. Bildung gegen Antisemitismus. Also scheinbar gilt das nur für einen ganz kleinen Bereich. Also
ja, beziehungsweise die Frage ist immer, was versteht man denn bitte unter Bildung? Ja. Also sind das jetzt nur Dinge, die man in der Historie verortet oder, wie gesagt, im Rechtsextremismus? Oder nimmt man tatsächlich auch mal den muslimischen Antisemitismus, den linken Antisemitismus und andere Formen von Antisemitismus mit in den Bildungskanon und sagte, jetzt schauen wir uns doch mal an, ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Was ist denn die Hamas? Ja, was steht denn in der Charta der Hamas? Was ist denn die Rolle des Iran? Wie sieht denn der Nahostkonflikt eigentlich aus? Aber, sage ich Ihnen eins, das ist ein großes Problem an Schulen, nicht nur an Brennpunktschulen. An denen natürlich ganz besonders viele Lehrer sagen, sie sind nicht blöd, dass sie sich da in die Höhle des Löwen begeben und dann kriegen sie von den Schülern ja dermaßen Druck und auch von den Eltern. Und das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße, weil wir das jetzt jahrelang nicht gemacht haben. Das heißt, ja, wir müssen das in die Schulen gehen. So, ja, da bin ich mal gespannt, wie man in die Schulen geht. Also hier in Berlin soll ja jetzt in Neukölln soll ja eine Studie durchgeführt werden zu religionsbezogenen Konflikten. Nach einigen Jahren, nachdem dieses Projekt, das ja schon länger quasi in der Schublade ist und auch schon mal angedacht worden ist, das wurde dann gleich als antimuslimisch und rassistisch verurteilt und konnte nicht tatsächlich umgesetzt werden. Jetzt sieht es so aus, als ob das laufen wird. Und dann bin ich mal gespannt. Also es wird ja keine Überraschung sein, was man da erfährt. Und dann bin ich mal gespannt, wie denn jetzt die Maßnahmen dann auch aussehen werden, die man andenkt und wie man die umsetzt. Es ist dringend notwendig, es muss gemacht werden. Gerade im Sinne der Demokratieerziehung, ja. Und wenn die Jugend nicht demokratisch erzogen ist, dann wird sie nicht demokratisch sein. Und dann haben wir hier in 10, 20 Jahren wirklich ein Riesenproblem. Dann wissen viele gar nicht mehr, was sie überhaupt verteidigen sollen, ja. Jetzt wissen wir das ja noch. Aber das muss eben tatsächlich weitergegeben werden. Und dazu gehört ganz an allererster Stelle eben auch, dass man informiert wird darüber, was Antisemitismus ist und was das mit Demokratie und Menschenrechten zu tun hat, dass man sich dagegen positioniert.
Also ich habe die Erfahrung gemacht mit Lehrern, dass es da ein Problem gibt,
ja,
dass Lehrer selbst
Angst haben.
Die haben nicht nur Angst, die haben auch eine feste Weltordnung im Kopf. Und in die gehört Israel in Zusammenhang mit Siedlungen. Und Israel ist also in der Lage, das ganze Problem zu lösen, wie auch immer. Also da wird nie davon gesprochen, was Palästinenser tun könnten und wo die Probleme im palästinensischen Bereich liegen. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, ich habe mal mit Experten Schulbücher analysiert gemeinsam und habe das mit Lehrern dann auch als Workshop angeboten. Erstens kamen nicht viele, weil Berliner Lehrer auch natürlich überfordert sind und zeitlich. Und dann ergab sich die Situation, dass wir am Anfang gesagt haben, wie sehen Sie denn so einen Artikel in einem Schulbuch? Und die gesagt haben, gar kein Problem. Dann haben wir mit denen aber Bildschere mit Text analysiert, dann haben wir den Text an sich analysiert, dann haben wir die emotionale Ebene erarbeitet und plötzlich war am Ende des Workshops den Lehrern eine andere Perspektive möglich. Mhm. Aber erstens müssen die bereit sein dazu, diese Expertenmeinung anzunehmen und sich zu wandeln. Und zweitens glaube ich, die Emotionalisierung, die im Bereich Judentum Israel herrscht, ist sehr schwer zu überwinden. Also da gibt es, wie gesagt, so feste Wertvorstellungen. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Wir haben ja ein Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Ja, und das ist offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit zu tun. Also jedenfalls in der Jüdischen Allgemeinen Zeitung hat der Direktor des AJC, des American Jewish Committee, einen Artikel dazu geschrieben über das Schweigen des Zentrums zu den aktuellen Vorgängen der Hamas, Überfall auf Israel und so weiter.
Ja, und man versucht sich rauszureden damit, dass das angeblich keine Forschung gäbe. Natürlich gibt es so wenig Forschung, aber das wäre ja die Aufgabe gewesen, dieses Zentrums in den vergangenen Jahrzehnten dazu Forschung zu betreiben. Wozu sonst Forschung betreiben? Ja, aber ich meine, In vielen Institutionen, die eigentlich einen anderen Auftrag haben, hat man sich in der Vergangenheit eigentlich nur noch mit dem sogenannten antimuslimischen Rassismus beschäftigt.
Ja. Tun die auch.
Und hat ja diese Mehr verbreitet. Die Muslime sind an die Stelle der Juden getreten als ultimative Opfer Deutschlands und des Westens. Und das ist natürlich empirisch eigentlich gar nicht zu halten. Das ist reine Propaganda. Aber das Traurige ist eben, dass tatsächlich auch Forschungsinstitutionen, die es eigentlich besser wissen könnten, genau auf diesen Kurs gekommen sind.
Aber die Studie, von der Sie sprachen in Neukölln, wird nicht zufällig von diesem Zentrum gemacht?
Nein, überhaupt nicht.
Hätte mich echt überrascht.
Nein, ich bin mitbeteiligt.
Okay, dann vertraue ich Ihnen. Ja. Also es gibt ja auch im muslimischen Bereich eine Erinnerungskultur, die tatsächlich, weiß ich, schon 2000 Jahre herrscht. Also da gibt es relativ großes Problem. Es gibt auch eine Opferrolle unter Muslimen. Und wie kann man dieser ganzen Rolle begegnen? Und hat das auch was mit dem Schimpfwort Jude auf den Schulhöfen zu tun? Oder ist das unabhängig vom Islam?
Ja gut, also ich meine, wir haben natürlich einen noch immer wabernden Antisemitismus in allen Teilen der Bevölkerung. Ja, das ist jetzt keine muslimische Spezialität, sondern das haben wir auch in der ganz normalen Mitte der Gesellschaft. Vorurteile gegenüber Juden, die sind nicht weg. Wenn man, ja, das ist einfach immer noch ein Problem. Und auch da scheint die Bildung nicht recht gefruchtet zu haben oder nicht die geeigneten, halt nicht so in die Tiefe gegangen zu sein. Also das ist ein Problem, ganz sicherlich. Man kann diesen Antisemitismus immer wieder verstärken. Ja, wenn etwas nicht weg ist, dann kann man es wieder nutzen. Und das ist sicherlich ein Problem für unsere Gesellschaft ganz grundsätzlich. Dann Wenn wir uns die Muslime anschauen, da geht es bis in die Frühzeit des Islam. Mohammed hat, als er nach Medina kam und dort dann anerkannt wurde als Religionsgründer und als politischer Führer, hat erwartet, dass sich die jüdischen Stämme ihm anschließen werden. Das haben sie nicht gemacht. Und dann hat er sich gegen sie gewendet. Und man kann diesen Prozess ja gut nachlesen, auch in den Versen des Koran, die in diese Zeit fallen. Wird dann ein ganz deutlicher Antijudaismus deutlich. Und was er praktisch gemacht hat, ist, er hat die jüdischen Stämme vertrieben. Einen hat er komplett massakrieren lassen. Das heißt, die Männer, die Frauen und Kinder sind versklavt worden. Das ist also, geht in die Frühzeit der Geschichte zurück. Dieser Konflikt mit Mohammed, und das zieht sich ja auch in der Geschichte durch. Wenngleich in den christlich missionierten Gebieten Juden es immer schwerer hatten als in den muslimisch missionierten Gebieten. Ja, also die Pogrome, die Abwertung war in den christlichen Gebieten doch deutlich stärker. Das muss man ganz klar sagen. Aber in muslimischen Gebieten war sie eben auch. Und das erste große Massaker an einer jüdischen Community war 1066 in Al-Andalus. Ja, also auch dass da immer eitel Freude und Sonnenschein geherrscht hat zwischen Muslimen und Juden, ist ja eine Mehr. Die stimmt ja gar nicht. Aber wir haben dann natürlich im 20. Jahrhundert haben wir das Aufkommen der Muslimbruderschaft mit einem sehr, sehr klar antijüdischen Programm, und zwar vor der Gründung Israels. Das muss man ganz klar sagen, das hat nichts mit der Staatsgründung zu tun, das ist weit davor. Und da spielt ja eine Figur eine wichtige Rolle, das ist der Mufti von Jerusalem. 21 eingesetzt von den Briten, ein glühender Antisemit, der auch einen Aufstand gegen die Juden mitorganisiert hat und dann letztendlich ja mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat, SS-Bataillon aufgebaut hat, selber in der SS war, mehrere Jahre lang in Berlin gelebt hat und dann danach nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Ägypten gegangen ist. Also da haben wir dann diese Verbindung auch zwischen deutschem Nationalsozialismus und dem Islamismus der Muslimbruderschaft. Und die Hamas ist eben eine Gründung der Muslimbruderschaft. Also da finden wir den religiösen Antijudaismus plus den Antisemitismus, der dann in dieser Melange entstanden ist. Und auch das kommt natürlich bei uns in Deutschland an, ja. Und das ist auch ein Teil der, ja, der Historie, die immer wieder heute virulent wird. Und was, wenn Sie Erinnerungskultur ansprechen, meine, die muslimische Narrative ist ja immer, dass sie die beste aller der Gemeinschaften sind, dass Gott ihnen versprochen hat, dass die ganze Welt muslimisch wird, dass man einen bevorzugten Platz im Paradies bekommt, wenn man sich in der Mission irgendwie Punkte erarbeitet. Und der Islam war ja lange Zeit lang sehr erfolgreich in der Expansion und Kolonialisierung der Welt. Und als es zusammengebrochen ist und letztendlich dann mit dem Osmanischen Reich, das ist sozusagen das Trauma der Muslime, an das sie sich erinnern. Und deshalb versuchen Leute wie Herr Erdogan immer wieder daran, auch so zu erinnern, dass er sagt, wir müssen wieder zu einstiger Stärke kommen, auf welchem Wege auch immer, ja. Und da konzentriert sich jetzt interessanterweise aber vieles genau auf Israel beziehungsweise auf Jerusalem. Also wer möchte alles Jerusalem für die Muslime wieder erobern? Erdogan will das, Khamenei möchte das, viele wollen das. Und das sind solche symbolischen Kämpfe. Also Erinnerung, sozusagen eigene Stärke. Und dann heißt es aber auch, Israel existiert nicht mehr, das ist unser Land, aber auch viele andere Dinge sind unser Land. Und also das ist das Gegenteil von der Opfernarrative letztendlich, wobei, also ist eigentlich eine Eroberungsnarrative. Opfer ist man dann, wenn es nicht gelingt. Hm. Und ja, und da hat aber ehrlich gesagt hier unsere Politik und vor allem die linken Parteien, die haben das mit zu verantworten, dass sie dieser Opfernarrative auf den Leim gegangen sind und die immer wieder weitergetrieben haben und tatsächlich auch das Wording übernommen haben. Das Wording der Islamophobie, das Wording des antimuslimischen Rassismus, das zum großen Jubel der Diktatoren in der islamischen Welt gilt das hier als Fakt, ja. Und dann haben wir solche Leute, die aus der DİTİB kommen oder von türkischen Lobbyorganisationen und jetzt eine Partei gründen wollen, die als Akronym auch noch DAWA heißt, Mission, ja, in der sie ausschließlich andocken an diese Narrative. Muslime haben hier kein volles Bürgerrecht, Migranten, also muslimische Migranten, sind immer diskriminiert. Ich meine, das ist abenteuerlich zu behaupten, die Bürgerrechte würden hier nach Religionszugehörigkeit vergeben. Das ist einfach falsch, ja. Aber dem wird nicht entgegengetreten. Da sagt man nicht, nein, das stimmt nicht. Warum? Weil man das selber lange Zeit lang vorangetrieben hat, zu sagen, Muslime sind hier die absoluten Opfer und antimuslimischer Rassismus ist ein großes Problem. Bei der letzten deutschen Islamkonferenz sollte das eigentlich das einzige Thema sein. Ja, dann kam das Massaker der Hamas dazu. Dann hat man schnell noch den Antisemitismus draufgepfropft, weil man dachte, so geht das jetzt nicht mehr durch. Aber das zeigt einfach, in welche Richtung das geht. Antimuslimischer Rassismus als Phrase halten hier viele Menschen für eine Realität, ja. Dass hier Muslime keine vollen Bürgerrechte haben. Das haben tatsächlich die linken Parteien ganz maßgeblich mit zu verantworten. Und dadurch, das sehen Sie jetzt, fällt es Ihnen auf die Füße, ja, durch diese wahrscheinliche Parteigründung, dadurch treiben sie natürlich einen Spaltpilz hier in diese Gesellschaft hinein. Also, dass das dann aufgegriffen wird, und jetzt sind sie ganz traurig, dass offensichtlich die Muslime nicht die SPD wählen oder linke Parteien, sondern ihren eigenen Laden aufmachen. Aber so geht das dann eben manchmal, dass man sich vollkommen verrechnet. Aber dennoch, ja, also es ist jetzt.
Ja, das hat ja noch eine andere Konnotation. Und zwar, wenn jetzt Frau Baerbock wieder Gelder für Gaza bewilligt hat, dann ist doch da auch eine gewisse Realitätsferne. Ich meine, das war ja, da gibt es ja bestimmte Budgets, die schon eingepreist sind und jetzt wurde aus humanitären Gründen nochmal Geld locker gemacht. Aber jetzt sehen wir endlich, welche Probleme es damit gibt, dieses Geld an die Menschen zu verteilen, denen es zugedacht ist. Es ist bisher immer so gewesen, dass es da ein Problem gibt. Mich wird immer umtreiben, dass innerhalb des Gaza-Gebietes ein Flüchtlingslager existiert. Also das ist ja im Grunde genommen die Apartheid schlechthin. Da ist eine Gruppe, die rechtlos ist, die keine Perspektive hat, umgeben von Brüdern und Schwestern. Und da wird nicht drüber geredet, dass sich das jetzt entwickelt, dass man über UNRWA und ihren Missbrauch ihrer Ämter spricht. Das ist ja, aber das liegt doch auf der Hand. Wer die Macht hat, kann sie missbrauchen. Und die ist ja nicht, das ist ja eben nicht demokratisch. Und wer weiß, wenn es überhaupt Wahlen gegeben hätte, ob die demokratisch abgegangen wären. Ne? Es gibt ja nun gar keine. Die eine Frage ist, erstens, nochmal zurück zu dieser Frage des Opferstatus. Mich wundert immer wieder, dass die Christen sich auf die Seite der Palästinenser stellen. Sie sind in allen arabischen Ländern fast ausgerottet.
Absolut.
Und sie sind innerhalb des palästinensischen Gebietes völlig auf dem Rückzug.
Absolut.
Und nur in Israel können sie sich vermehren. Sie haben sich auch entsprechend weiter verbreitet, also als sie einmal waren als Gruppe. Diese seltsame psychologische Verfasstheit der Kirchen treibt mich um. Ich glaube, das können Sie mir vielleicht auch nicht erklären.
Nein, das kann ich Ihnen leider nicht wirklich erklären. Also ich meine, die Christen sind die verfolgteste Religionsgemeinschaft weltweit mittlerweile. Und die Kirchenfunktionäre scherzt nicht. Ja, auch da hat man wieder das Gefühl, das wird alles verschwiegen und das soll nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und die Frage ist dann, was passiert denn, wenn es an die Öffentlichkeit kommt? Also ich kann mich erinnern, ich habe mal auch in einer NGO, da ging es um Religion in Hessen, und da waren Vertreter aller möglichen Religionsgemeinschaften vertreten, plus Wissenschaft, plus Gewerkschaften und so weiter, also gesellschaftliche Akteure. Und wir hatten einmal einen orientalischen Christen eingeladen. Und der erzählte dann, was er erlebt hat. Er kam aus dem Libanon. Und da war ein großer Protest nachher. Nicht nur unter den anwesenden Muslimen, sondern auch den Kirchenvertretern, weil er Dinge gesagt hat, die man gar nicht hören wollte. Also über die Diskriminierung der Christen. Und das ist, das muss man sich schon fragen, was eigentlich die Christen und die Kirchenvertreter eigentlich dazu treibt. Also in der Gemeinde mag es ja durchaus zum Teil noch anders aussehen, da den Mund zu halten. Ob das tatsächlich so die Selbstaufgabe ist, man hat ja fast den Eindruck, oder ob es irgendeine Art von Kalkül ist, dass man denkt, das wird in den arabischen Staaten sonst noch viel schlechter werden, aber viel schlechter kann es eigentlich gar nicht mehr werden, als es ist. Es gibt ja kaum noch Christen, beziehungsweise sind alle auf dem Rückzug, ja. Und öffentlich zumindest skandalisiert man das auch überhaupt nicht. Vielleicht gibt es auf der Hintertreppe Gespräche, aber dennoch scheint mir allerdings eher so eine Form von Selbstaufgabe zu sein. Man möchte sich vielleicht solidarisieren, das tut man ja auch in Deutschland, mit Muslimen, weil man glaubt, im religiösen Block ist man dann stärker gegen den Säkularismus. Ja, vermute, dass das einer der Gründe ist. Aber unterm Strich nützt es ihnen nicht. Sehen wir ja auch an den ganzen Kirchenaustritten.
Genau das wollte ich gerade sagen. Es ist genau wie mit den politischen Parteien, die geglaubt haben, wenn sie eine gute, also sagen wir mal, eine für die Asylanten und für die Migranten Politik machen, um sie hier zu halten, dann haben sie jetzt die Quittung, weil ihnen nämlich die Wähler davonlaufen. So wird es den christlichen Kirchen ähnlich ergehen. Denn sie stellen sich ja nicht zu ihren verfolgten Menschen,
nein,
sondern sie reden über Dinge, die vielleicht sehr viel über Miteinander und Liebe und so weiter reden, aber sie sehen sich nicht als Politiker vielleicht. Und das ist ein großer Fehler, weil sie es sind. Sie sind in einer bestimmten Weise auch politische Akteure.
Ja, sind sie durchaus. Sie sind ja in allen möglichen Bereichen mehr politische Akteure als religiöse Akteure, würde ich mal sagen. Aber in anderen halten sie sich dann wieder vollständig zurück. Und auch da muss man rätseln, was da eigentlich für eine Idee hintersteckt, was sie damit eigentlich bezwecken wollen. Fakt ist aber, dass es ihnen nicht gelingt, die eigenen Gläubigen bei sich zu behalten, genau. Ja, sondern die laufen tatsächlich in Scharen davon. Und viele bemängeln eben auch, dass ihnen das Christliche, auch das Spirituelle, die Seelsorge und so weiter, dass ihnen das ohnehin längst abhanden gekommen ist.
Ja, es liegt auch an der Säkularisierung der Welt, ganz generell.
Das liegt auch daran, ja.
Und dass die Kirchen sich da nicht angepasst haben, also in der letzten Zeit. Ich habe nur mal einen Bericht gesehen über Kinder der Welt, wo in Südamerika der Pfarrer den Mädchen, die in ganz jungen Jahren bereits als Prostituierte arbeiten, um für ihre Familie sorgen zu können, verbietet, Kondome zu benutzen, Verhütungsmittel zu benutzen. Das zeigt einfach, wo die katholische Kirche im Augenblick...
Ja, da ist man dann tatsächlich irgendwo stehen geblieben
und hat nicht verstanden,
wie die Moderne tickt.
Ja, ja, also mich hat auch der Papst sehr irritiert mit seiner Aussage, dass auch Israel Terror gegen Gaza macht. Also das sind so da möchte ich nur darauf hinweisen, dass wenn der Papst so etwas sagt, ist das für viele Gläubige auch Gesetz. Also das ist jetzt nicht einfach nur so dahergeredet. Ja. Und genau, also wenn jetzt viel über Erinnerungskultur im Sinne der Shoah gesprochen wird, kann ich da nicht immer so unvoreingenommen zuhören, weil ich immer denke, ja, schöne Worte, aber wo sind die Taten?
Ja, ja, absolut.
Ich habe noch eine Frage, die jetzt keinesfalls Sie skandalisieren will, aber ich denke, es ist auch eine Aufklärung. Sie hatten letztes Jahr eine Konferenz zum Thema Migration, Steuern, Pluralität gestalten und Sie hatten ein tolles Publikum, ein tolles Podium, aber Sie hatten Herrn Palmer dabei und der hat mit einer Aussage das Ganze torpediert. Wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber mit Aufbrausen halt.
Ja, um diese Konferenz gab es ja im Vorfeld schon unheimlichen Knatsch. Ja. Ich bin ja schon 1,5 Monate vorher, seit das Programm überhaupt bekannt war, bin ich ja schon angefeindet worden, nicht wegen Herrn Palmer, sondern weil man gesagt hat, der Asta hat gesagt, unsere Universität, der Begriff des Steuerns ist ein rechtspopulistischer. Also ist die Konferenz rechtspopulistisch. Steuern dürfte man gar nichts an der Migration. Und da haben sich dann SPD-Politiker und so weiter dann angehängt, ja. Und dann hieß es sofort, ja, das ist doch klar, dieses Zentrum ist ja auch sowieso ein islamfeindliches Zentrum, unser Forschungszentrum. Und kein Wunder, dass da so eine Konferenz bei rauskommt. Ich meine, wir haben die Koryphäen für den Bereich der Migration aus allen Sektoren, ja, ob das jetzt Wirtschaft ist, bis zu Integration und Asyl, eingeladen. Wir haben alle Themen besprochen, die heute auf der politischen Agenda aller Parteien sind. Ja, wir haben das sozusagen als Gesamtpaket angeboten, haben gesagt, niemand davon war gegen Migration. Wir haben gesagt, Migration oder Einwanderungspolitik ist eine Herausforderung und die muss gesteuert werden, genauso wie Pluralität in irgendeiner Weise gestaltet, geleitet, gelenkt werden muss, damit wir die negativen Effekte, die wir alle haben und sehen, damit wir die beheben können, ja. Das war das Anliegen. Aber das ist von Anfang an eben auch aus der Universität, von linken Professoren bis zu Studenten, Palästina-Komitees, alle waren sie dabei, als rechtspopulistisch, rassistisch, antimuslimisch gelabelt worden. Und das Gebäude, in dem das stattfand, das ist umringt worden von Leuten, die dieser Palästina-Szene angehören, die kannten wir ja alle schon, weil sie immer bei uns auflaufen, verschiedene Migrantifa-Gruppen und SDS, Zora und so weiter. Ja. Und die haben alle Teilnehmer als Nazis beschimpft, als Rassisten angerempelt, waren wirklich sehr bedrohlich. Und der Herr Palmer ist erst zu seinem eigenen Vortrag gekommen und das war der letzte Vortrag. Das heißt, er hat das alles nicht mitgekriegt. Er hat uns auch nicht informiert, wann er kommt. Das heißt, er ist alleine in diese Gruppe reingedappt, hat sich dann provozieren lassen. Ich wusste auch nicht, dass er so affin ist für irgendwelche Battles. Mhm. Ich habe das erst im Nachhinein auf Videos gesehen und hat sich dann da mit den Leuten, hat sich eigentlich vorführen lassen, würde ich mal sagen, und hat sich dazu wirklich einigen ziemlich dämlichen Äußerungen hinreißen lassen. Und dann haben diese Palmer-Äußerungen natürlich sofort, was war Wasser auf die Mühlen, die haben all denjenigen einen zusätzlichen Vorwand gegeben, quasi die Konferenz abzukanzeln. Aber das Interessante war eigentlich, gab ja dann jede Menge offener Briefe gegen mich. Ich sollte sofort entlassen werden. Meine Bücher dürften nicht mehr gelesen werden. Ich dürfe nicht mehr gelehrt werden. Meine Forschungsergebnisse sollten ausradiert werden. Also es war interessant, ja, wenn man sich das anschaut, zu welchen Sachen sich da Menschen verstiegen haben. Was wollte ich jetzt nochmal sagen?
Die Solidarität. Ich habe nämlich gesehen, dass es erstens darum ging, auch ihr Geld von dem Institut abzuziehen.
Ja, ja,
das hatte auch ein Grünen-Politiker gefordert. Aber es gab dann entgegengesetzt sehr viel Solidarität.
Es gab wahnsinnig viel Solidarität.
Genau.
Es gab eine irre Solidarität, und zwar aus allen möglichen Richtungen.
Genau.
Ja, also von Bundesgrünen bis zur CDU. Alle möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Herr Beck von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hat sich geäußert. Also es war wirklich, wirklich beeindruckend. Und auch innerhalb der Bürgerschaft der Stadt Frankfurt, der Präsident hat tausende von Zuschriften bekommen. Mhm. So letztendlich ist das alles gut ausgegangen. Aber das liegt eben tatsächlich auch daran, dass es diese große Unterstützung gab. Und das liegt daran, dass ich nicht ganz unbekannt bin und dass die Presse auf meiner Seite war weitgehend. Es gab auch Presse, ja, logischerweise, ja. Aber doch weitgehend war die Presse auf meiner Seite und fand das Anliegen, was ich eigentlich hatte, nämlich für eine vernünftige Migrationspolitik zu werben, nicht dumm, ja. Ich finde es bis heute auch nicht dumm. Ich muss das sogar sagen. Schade, dass Herr Palmer das mit seinem Auftritt so in die falsche Richtung gelenkt hat und dass das, was wir wirklich diskutiert haben, dass das überhaupt nicht durchgekommen ist, ja, weil das waren tolle Vorträge.
Gibt es die Ergebnisse noch in irgendeiner Form?
Ja, die kommen jetzt demnächst ins Internet, auf unseren YouTube-Kanal und dann sind die für alle nochmal nachzuhören, nachzuschauen. Ja, es wäre auch schade drum.
Senden Sie den Politikern mal in ihre Postfächer,
ja,
eine PDF, das wäre vielleicht hilfreich.
Ja, aber ich meine, das war völlig absurd, wie gegen diese Konferenz schon vorgegangen wurde. Und dann im Nachhinein, das war das, was ich eigentlich sagen wollte, haben dann gerade aus meinem eigenen Fach, aus der Ethnologie, hieß es dann sofort, da gab es viele offene Briefe gegen mich, Petitionen gegen mich, hieß es dann, ja, der Palmer ist ja nicht das Problem, Schröter ist das Problem. Mhm.
Ja, ja.
Und schon immer, wir wissen ja, antimuslimische Rassistin. Und wenn man sich aber anschaut, wes Geistes Kind sind die Leute, die das unterzeichnet haben, die finden wir jetzt alle, nicht alle, aber doch ein Großteil davon, auch wieder auf irgendwelchen Petitionen gegen Israel.
Na klar.
Ja, holla.
Jetzt haben Sie die Frage schon beantwortet, aus welchen Ecken Sie attackiert werden. Die Frage, die ich aber eigentlich stellen will, ist, wie erhalten Sie sich Ihre Heiterkeit, die Sie ja zweifellos ausstrahlen?
Ja. Ja, also das liegt vielleicht daran, dass ich auch immer wieder mit so netten Leuten wie jetzt zusammen bin.
Ja, also ich hoffe, Sie haben guten Rückhalt im privaten Leben. Ich denke, das spielt auch immer eine wichtige Rolle.
Auf jeden Fall.
Und manchmal denke ich ja auch, diese verkniffenen Leute, bei denen müsste man vielleicht einfach die mal nur in den Arm nehmen. Ja,
wenn es was nützen würde, würde das ja alles tun.
Ja, in Amerika gibt es ja die Sitte, dass sich einer hinstellt und sagt, free kiss. Ja, also vielleicht sollte man das hier mal öfter einführen, damit so ein paar Stänkerer vielleicht darüber nachdenken, dass es andere Dinge gibt, als anderen Menschen ins Genick zu fallen. Ja?
Ja, wäre schön, ja.
Ich hätte zwar noch ein paar Fragen, aber ich denke mal, wir müssen uns für die nächste Runde fertig machen. Sie gehen jetzt zu einem Vortrag der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg. Und ich will Ihnen da ein bisschen Pause gönnen. Auf jeden Fall haben wir die wichtigen Dinge abgehandelt, finde ich.
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich drücke Ihnen die Daumen für jetzt den Vortrag und überhaupt für Ihre weitere Arbeit. Ach ja, ich wollte noch erwähnen, Sie haben ein neues Buch, das kommt jetzt gerade raus.
Ja.
Da helfen Sie mir bitte mit dem Titel.
Das heißt Der neue Kulturkampf?
Ja.
Wie eine woke linke Wissenschaft Kultur und Gesellschaft bedroht.
Ja, das ist genau das, was die Konferenz ergeben hat.
Ja, das ist genau das.
Genau.
Und jetzt schäumen schon wieder alle in den sozialen Netzen.
Freue ich mich, weil viel Feind, viel Ehre.
So ist es.
Ja. Also halten Sie durch und viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Ganz herzlichen Dank.
eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.